Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr wacht morgens auf und eigentlich ist alles normal, aber da ist so ein komisches, dumpfes Gefühl, wie so eine blasse Erinnerung, aber ihr könnt es nicht so ganz greifen. Mir geht's regelmäßig so und der Grund sind meistens irgendwelche weirden Träume, die ich hatte. Meine persönliche Spezialität sind Stressträume, in denen ich zur Tram renne, aber nicht vorwärts komme oder in denen ich unter Zeitdruck für einen Urlaub packen muss, aber ich finde meine Klamotten einfach nicht. Aber was passiert da eigentlich, wenn wir nachts in unser eigenes, ganz persönliches Universum abtauchen? Warum träumen wir überhaupt? Und was kann es mir vielleicht bringen, wenn ich meinen Stressträumen mal auf den Grund gehe? Das klären wir in dieser Folge vom Forschungsquartett. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Unsere Träume ranken sich ziemlich viele Mythen. Sie sind ja auch irgendwie was ziemlich Geheimnisvolles. Manchmal erinnern wir uns an sie und manchmal nicht. Manchmal zeigen sie uns ganz alltägliche Situationen, manchmal die absurdesten Fantastereien. Einer, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, was eigentlich hinter unseren Träumen steckt, ist Professor Michael Schredl. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und mein Kollege Eduard Bär hat sich mit ihm unterhalten und kann uns jetzt auch im Wachzustand mal in die Welt der Träume mitnehmen. Hi Eduard.
Hi Caro.
Die Traumforschung hat ja grundsätzlich Überschneidungen mit der Schlafmedizin, der Psychologie und mit den Neurowissenschaften. Sie ist also ein sehr interdisziplinäres Forschungsfeld. Allerdings sind Träume ja jetzt nichts, was Forscher wie Professor Schredl einfach von außen beobachten können. Wie lassen sich Träume denn überhaupt erforschen?
In der Traumforschung werden vor allem Trauminhalte analysiert und da TraumforscherInnen den Träumenden nicht einfach in den Kopf gucken können, können sie nur die Trauminhalte analysieren, von denen ihnen die PatientInnen nach dem Aufwachen berichten. Die Traumforschung, wie sie Herr Schredl betreibt, ist ein Unterfach der Psychologie. Er hat mir erklärt, was das bedeutet.
Die Psychologie ist ja die Wissenschaft zur Erforschung des subjektiven Erlebens. Und Träume werden von uns auch definiert als subjektives Erleben mit dem Unterschied, dass es im Schlaf stattfindet. Das heißt, um an Träume heranzukommen, ist es notwendig, dass die Person sich nach dem Aufwachen an das erinnert, was sie vor dem Aufwachen erlebt hat. Das heißt, es ist schwerer als in der normalen Psychologie, weil man eben nur die Person untersuchen kann und die Traumberichte, an die sich die Person erinnern kann.
Das heißt, die PatientInnen im Schlaflabor müssen nach dem Aufwachen erstmal Traumtagebuch führen oder werden zum Beispiel von Herrn Schredl zu ihren Träumen befragt oder wie läuft das ab?
Nein, im Schlaflabor in Mannheim werden gar nicht in erster Linie Träume bzw. Trauminhalte untersucht, sondern eher der Schlaf von Menschen mit Schlafstörungen. Also die Forschenden schauen sich da an, was während des Schlafs im Körper der PatientInnen passiert und erstellen aus ihren Messdaten ein Schlafprofil. Die meisten Studien zur Traumforschung finden gar nicht im Schlaflabor statt, sondern einfach zu Hause im eigenen Bett, weil da träumt man am natürlichsten. Im Schlaflabor ist am Ende das Problem, dass viele einfach vom Schlaflabor träumen. Und das verfälscht natürlich die Untersuchung. Das Schlaflabor ist in der Traumforschung nur dann nötig, wenn man nicht nur die Trauminhalte untersuchen will, sondern auch die äußeren Faktoren beim Schlafen.
Wenn ich jetzt aber physiologische Parameter haben will, zum Beispiel Herzschlag oder Herzratenvariabilität oder Augenbewegungen oder aus welchem Schlafstadium ist die Person aufgewacht, dann ist es sinnvoll, eben auch eine Messung dabei zu haben, entweder im Schlaflabor oder wir haben eben auch eine Studie gemacht, wo wir die ganze Verkabelung oder der Doktorand es bei den Patienten, Patientin zu Hause gemacht hat und dann die Aufzeichnung gemacht hat. Aber das sind praktisch die Fragestellungen, bei denen man eben Schlaflabor bzw. physiologische Messung braucht, ist, wenn man eben diese zwei Domänen, was passiert im Gehirn, im Körper, mit dem subjektiven Erleben in Verbindung bringen möchte.
Aber Geräte, die dann die Träume beim Schlafen analysieren können, das gibt es nicht im Schlaflabor?
Nein, dazu müsste man Träume ja wie in einem Film aufnehmen oder sie mitlesen, während eine Person träumt. Aber das funktioniert laut Michael Schredl nicht wirklich.
Es gibt eine einzige Studie, weil es so aufwendig ist, gibt es auch bisher nur eine Studie, schon über 10 Jahre her, wo sie Einschlafbilder angeguckt haben und geguckt haben, ob die wenn da Autos im Einschlaftraum vorkommen, ob dann die autobezogenen visuellen Areale stärker aktiviert sind. Das war überzufällig machbar, aber auch nicht mit 100%. Das heißt, dass die Idee, dass man durch komplexe neurophysiologische Messung die Inhalte darstellen kann, das ist also Science Fiction.
Okay, das war also wirklich nur ein Ansatz, bei dem der Zusammenhang zwischen Traumbildern und Hirnaktivität untersucht wurde. Aber zwischen mein autobezogenes Hirnareal ist aktiv und hier ist ein Video meines Traums, in dem ich ein Autorennen gefahren bin. Also dazwischen liegen ja wirklich noch Welten. Schade eigentlich. Aber wie entstehen unsere Träume denn überhaupt?
Ja, früher war die Idee, dass Träume nur bizarre Hirngespinste seien, hat Michael Schredl erzählt. Heute geht die Wissenschaft schon davon aus, dass wir nicht komplett willkürliches Zeug träumen. Das hat das Team um Michael Schredl zum Beispiel untersucht, indem es die Träume von bestimmten Menschengruppen analysiert und miteinander verglichen hat. Dabei zum Beispiel Träume einer Nonne. Und da sieht man tatsächlich, eine Nonne träumt vergleichsweise mehr von der Kirche, von religiösen Dingen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht banal, aber das zeigt eben, dass man im Traum das Erlebte irgendwie verarbeitet, dass das eine klare Rolle spielt. Das Besondere ist am Ende aber natürlich, dass wir nicht eins zu eins das träumen, was wir erlebt haben, sondern da ja gerne vom Gehirn wild was dazu oder umgedichtet wird. Und wie das genau in unseren Köpfen funktioniert, das weiß auch die Wissenschaft noch nicht.
Es ist ja tatsächlich so, dass das Traumbewusstsein wesentlich kreativer ist als unser Wachbewusstsein, zumindest bei den meisten Menschen. Ich würde mal sagen, gute Künstler oder sehr bekannte Künstler ausgenommen. Und das finde ich sehr spannend, wie dieses Traumbewusstsein die aktuellen Erlebnisse tatsächlich auch in kreative Geschichten packt. Und da ist tatsächlich auch noch ein Forschungsbedarf, weil wir wissen zwar, dass die Themen vom Wachzustand da reinspielen, aber wie diese kreative Verknüpfung und auch die häufig übertriebenen, starken Emotionen damit reinspielen, da sind noch viele Fragen offen.
Wie Träume am Ende im Gehirn entstehen, was dahinter steckt, das ist also noch nicht wirklich klar. Wenn aber klar ist, dass unsere Erlebnisse und Erfahrungen dabei eine Rolle spielen, kann man denn umgekehrt aus den Träumen irgendwelche Aussagen zur Person treffen, also die Träume deuten?
Nun, da gibt es ja auch im Internet viele Seiten, die dann Dinge aus bestimmten Traummustern oder Elementen ableiten können. Michael Schredl meint aber, dass man da nicht viel ablesen kann.
Also die klassische Traumdeutung hat ja eine lange Tradition. Geht bis in die Bibel zurück, aber auch so klassische Traumdeutung. Das erste Buch ist schon, ich glaube, 200 nach Christus erschienen. Im Mittelalter war das sehr in, dass man irgendwie guckt, schwarze Katze geträumt, bedeutet dies oder jenes. Da war es auch häufig so, dass man die Träume gern als Vorhersage genutzt hat. Da muss man ganz klar sagen, das ist Spielerei und macht nicht viel Sinn. Auch allgemeine Deutung, Hund im Traum bedeutet dies oder jenes, ist extrem schwierig. Wenn es allgemein formuliert ist, hat man gar keinen Erkenntnisgewinn. Und B, bei Hund zum Beispiel, haben wir untersucht, dass eben Hundebesitzer träumen halt häufiger von Hunden, was auch Sinn macht. Und da kommt auch anders im Traum vor, als bei Personen, die Angst vor Hunden haben. Das heißt, dann bei diesem Beispiel merkt man, dass so eine allgemeine Traumdeutung in der Regel keinen Sinn macht, weil Träume eben das persönliche Leben widerspiegeln.
Aber man kann was aus seinen eigenen Träumen lernen, weil auch in Träumen durchlebt man bestimmte Situationen, aber emotional traumatisiert, meint Michael Schredl. Und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, das zu reflektieren. Den eigenen Umgang, das eigene Handeln, das man im Traum ja nicht aktiv steuert, sondern was unterbewusst geschieht, daraus kann man viel mitnehmen und auch überlegen, was hätte besser laufen können, um dann im Wachzustand solche Situationen besser zu handeln.
Sind solche Erkenntnisse und Strategien denn auch für die Medizin interessant? Zum Beispiel in der Therapie von Albträumen?
Absolut. Bei häufigen und starken Albträumen kann dann Psychotherapie helfen. Da spielen dann auch solche Bewältigungsstrategien eine Rolle.
Und da ist die Idee, wir machen ein einfaches Beispiel, wenn Sie einen Verfolgungstraum haben, da ist es egal, ob das ein Monster oder andere Leute oder was da Ihnen hinterher rennt. Das Grundmuster des Traums ist, dass Sie Angst haben und weglaufen. Und das Erste, was man aus so einem Traum lernen kann, ist, dass Weglaufen keine gute Bewältigungsstrategie ist, weil es nicht dazu führt, dass die Angst abnimmt. Sondern es ist meistens so, dass es erst dann die Angst abnimmt, wenn man so viel Angst im Traum bekommen hat, dass man aufwacht. Aber im Traum ist das Weglaufen keine gute Strategie. Und der Ansatz, wenn man weiß, aha, Weglaufen ist keine Strategie, ist tatsächlich der Ansatz, sich zu überlegen, was wäre denn eine bessere Strategie als Weglaufen. Das heißt also, man kann die Traumsituationen, wenn man sie im Wachzustand durchspielt, nutzen, um konstruktivere, problemlöse Wege zu finden.
Schlimme Albträume sind auf jeden Fall ein Grund, zum Arzt zu gehen. Es gibt sogar die Diagnose Albtraumstörung.
Oha, okay. Ich fasse nochmal zusammen. Vor allem Albträume sollten wir besser nicht einfach verdrängen. Und zwar, weil wir einiges aus ihnen lernen können, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen. Also ich könnte mir zum Beispiel nochmal Gedanken machen, warum ich immer wieder davon träume, wie ich zur Bahn renne oder hektisch packen muss. Ich schätze, ich verarbeite so einfach Stress, den ich im Wachzustand habe. Das wäre ja auch eine sinnvolle Funktion. Aber trotzdem bleibt da die Frage, warum träumen wir so bildhaft? Und warum können wir uns potenziell bewusst an unsere Träume erinnern? Das könnte ja theoretisch auch alles unbewusst im Hintergrund ablaufen.
Ja, also dass unser Gehirn beim Schlafen nicht komplett abschaltet, das ist natürlich erstmal sehr praktisch, weil sonst würden wir am Morgen ja auch den Wecker gar nicht wahrnehmen. Aber ob diese kreativen Träume wirklich einen Sinn haben, darüber ist sich die Wissenschaft tatsächlich nicht ganz einig. Michael Schredl zweifelt auf jeden Fall daran.
Wir wissen, dass das Bewusstsein als dieses subjektive Erleben im Wachzustand wichtig ist. Das war für die Menschen, beziehungsweise wahrscheinlich schon auch für die Vorfahren der Menschen, schon wichtig, weil man eben sich dann unterhält und austauscht und besser jagen kann, sicher leben kann und so weiter und so weiter. Aber die Frage ist, brauchen wir das im Schlaf? Ist es nicht einfach so, die Natur hat uns so ein Gehirn gegeben, was eben auch Bewusstsein hat? Und ob wir das Bewusstsein auch im Schlaf haben, interessiert keinen. Die Natur hat sich einfach nicht die Mühe gemacht, das auszuschalten. Das ist eine Möglichkeit, aber man kann natürlich auch sagen, der wird verarbeitet, da wird geübt, da wird trainiert und gemacht. Ist auch genauso plausibel, aber wir wissen es nicht.
Wenn die Natur das Bewusstsein im Schlaf grundsätzlich nicht ausschaltet, heißt das dann umgekehrt auch, wir träumen eigentlich jede Nacht?
Ja, das ist ja auch so eine Annahme, die ich schon oft gehört habe. Wir träumen immer, wir können uns nur am Morgen nicht mehr an den Traum erinnern. Und laut Michael Schredl stimmt das tatsächlich. Das zeigen auch Experimente.
Im Schlaflabor kann man das machen. Sobald die Person am Eindösen, am Übergang vom Schlaf ist, wird sie geweckt und gefragt, was ist dir gerade durch den Kopf gegangen? Und da ist immer irgendwas. Es gibt zwar, wenn man die Leute aus dem Tiefschlaf weckt, ist die Erinnerungsquote nicht mehr ganz so gut, weil die Leute halt relativ lang brauchen, bis sie wach sind. Wenn man sie aus dem REM-Schlaf weckt, hat man fast 100% Traumerinnerung. Aber heute ist tatsächlich die Idee, dass das Bewusstsein nicht einschläft, sondern das ist eher das Gehirn, was dazu führt, dass man eben sich morgens in der Regel nicht an das erinnern kann, was im Bewusstsein gewesen ist, sondern nur bei geübten Personen, beziehungsweise bei manchen Personen eben ein Teil von dem, was kurz vor dem Aufwachen passiert ist. Das kann man noch erinnern.
Ja, wenn ich morgens aufwache, dann geht es mir auch meistens so, dass ich mich nicht an meine Träume erinnern kann. Ich bin also keine dieser geübten Personen. Aber das Erinnern an Träume kann man relativ einfach selbst üben, meint Michael Schredl. Er hat da ein recht simples Prinzip.
Man geht davon aus, dass man sich beim Einschlafen vornimmt, sich an Träume, also wenn man aufwacht, wieder an einen Traum zu erinnern, was zurechtlegt, also was zu schreiben oder was zum Aufsprechen, und dann beim Aufwachen sich einfach mal ein bisschen Zeit nimmt, ist da was gewesen. Und ganz wichtig ist, wenn irgendein Erinnerungsgedanke da ist, diesen Erinnerungsgedanken innerlich zu wiederholen, also wie so eine Art Gedicht, was man auswendig, ah, das habe ich geträumt, das habe ich geträumt, damit sich die Gedächtnisspur verfestigt und dann kann man den Traum später aufschreiben. Wenn man das regelmäßig macht, dieses Training abends vornehmen, beim Aufwachen immer nochmal diesen Blick zurück hat und dieses Wiederholen macht, dann kann das sein, dass es auch Personen, die sich fast nie an Träume erinnern, das innerhalb von Wochen praktisch wirklich von 0 auf 100 steigern können.
Sich an die eigenen Träume zu erinnern, das kann man mit ein paar Strategien beim Aufwachen also ganz gut lernen. Fehlt eigentlich nur noch, dass ich vorm Einschlafen auch irgendwie beeinflussen kann, was und wie ich träume.
Ja, also es gibt das sogenannte luzide Träumen, auch Klarträumen genannt. Wenn man luzid träumt, ist man sich während des Träumens bewusst, dass man träumt. Und manche können dann sogar live steuern, was man im Traum erlebt. Dieses luzide Träumen ist ein ganzer eigener Forschungszweig. Viele Menschen haben auch schon mindestens einmal so einen luziden Traum gehabt. Vor allem in der Kindheit ist das gar nicht so selten. Aber sich einfach vornehmen, heute steuere ich mal meine Träume, ja, so einfach ist das leider nicht, meint Michael Schredl.
Wenn man sich jetzt heute beim Einschlafen vorstellt, ich will jetzt von dies oder jenem träumen, funktioniert es in der Regel nicht. Wenn der Tag stressig war, dann sind die Träume eher auch stressig und nicht. Ich habe, oh, heute will ich vom Fliegen träumen. Das funktioniert dann doch nicht so gut.
Jetzt haben wir viel über unsere menschlichen Träume gesprochen. Ich hatte aber auch mal einen Hund und der hat im Schlaf oft wie wild gezuckt, gefiept oder geknurrt. Also für mich war klar, Lotta träumt gerade. Was sagt denn Herr Schredl dazu?
Ja, dein Hund scheint auf jeden Fall irgendwas im Schlaf erlebt zu haben, das kann man ja auf jeden Fall sagen. Das Problem ist natürlich, man kann den Hund nicht einfach fragen, was er denn genau erlebt hat, ob das wirklich gleichzusetzen ist mit unseren menschlichen Träumen.
Ich bin ein bisschen kritisch, das als Träume zu bezeichnen, weil wir Träume eben als dieses subjektive Erleben, was berichtet werden kann, bezeichnen. Aber dass da was passiert im Gehirn und dann auch wie ein Tierbewusstsein aussieht, das finde ich, ist auch schwierig zu beantworten. Aber da wird auch was erlebt. Also da ist das Tier, ist also das Gehirn des Tieres ist während des Schlafes auch aktiv und da wird gemacht und gearbeitet.
Okay, Lotta hat also definitiv irgendwas durchlebt, aber dass sie das genauso empfunden hat, wie ich meine Träume empfinde, ja wahrscheinlich nicht. Wie wir Menschen träumen, ist also einzigartig und auch, dass wir mit ein bisschen Übung über unsere Träume reflektieren können. Das kann sogar richtig positive Effekte haben, wie wir gelernt haben. Es kann sich also lohnen, sich mit den eigenen Trauminhalten auseinanderzusetzen, denn teilweise lässt sich aus den Erkenntnissen über unsere Träume auch was in unser waches Leben mitnehmen. Vielen Dank an Professor Michael Schredl für die Einblicke und vielen Dank dir, Eduard, für die Recherche und das Gespräch.
Gerne.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Träume erfahren wollt, dann kann ich euch den Podcast von Michael Schredl und seinem Kollegen Simon Hese empfehlen. Traumkiste heißt er. Er findet den auf den gängigen Podcast-Plattformen oder auf traumkiste.net und wir verlinken euch den Podcast auch gerne in den Shownotes. Mit diesem Podcast hier sind wir für diese Folge durch. Die Redaktion hatten Eduard Bär und ich und das Interview mit Professor Schredl hat ebenfalls Eduard Bär geführt. Vielen Dank. Nächsten Donnerstag erwartet euch die nächste Folge Forschungsquartett, dann mit einem Ausflug hinter die Kulissen von künstlicher Intelligenz, könnte man sagen. Bis dahin hinterlasst uns gerne eine Bewertung, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, wenn euch das Forschungsquartett gefällt. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Ich wünsche euch schöne Träume und bis nächste Woche.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.